klein. Klein soll er gewesen sein. Dieser Zachäus aus diesem Zollgewerbe in Jericho, klein. Ziemlich klein. Kleine Männer, sagt die Forschung, haben es schwer. Frauen, so sagt elitepartner.de, bevorzugen Männer ab 1,80 Meter. Am liebsten ab 1,88. Also Pech gehabt, kleiner Zachäus. Sogar ein Münchner Forscher hat herausgefunden, dass kleine Männer für denselben Job weniger Geld bekommen als größere. Oder leitende Mitarbeiter sind sogar im Schnitt 5 cm größer als ihre Untergebenen. Kleine Männer frieren schneller und sind anfälliger für Herzkrankheiten. Humphrey Bogart musste sogar Plateauschuhe anziehen, um Ingrid Bergman in Casablanca diesen berühmten Satz zu sagen: Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Kleine Männer, manche leiden darunter. Alfred Adler sagt zum Beispiel, das ist dieser Napoleon-Komplex. Kleine Männer glauben immer, sie müssten sich noch mehr anstrengen, fleißiger sein, ausdauernder, erfolgreicher. Zum Beispiel Gregor Gysi, 1,65 Meter, Nicolas Sarkozy, 1,65 Meter. Und manche haben behauptet, das wäre mein Ur-Ur-Großvater oder Onkels um sieben Ecken, Berlusconi aus Italien, 1,64. Also ich habe nichts damit zu tun. Aber da sind wir schon wieder fast bei Zachäus. Die könnten wetteifern um dieses, wer hat einen schlechteren Ruf von uns allen. Und man könnte sich auch überlegen, was eigentlich auch Zachäus bedeutet. Das heißt sowas wie der Gerechte, der Reine. Ist eigentlich schon irgendwie markant, oder? Der Herr rein und das schmutzige Geld. Aber vielleicht, um das nochmal zu verstehen, würde ich nochmal ganz kurz den Bibeltext vorlesen aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Da heißt es: Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also die Zöllner von damals waren keine Beamten wie heute. Die mussten damals so eine Lizenz ersteigern und mussten darüber praktisch ihr Leben finanzieren. Und sie betrieben so eine Zollstation für den römischen Besatzer. Und da sie eben Unternehmer und keine Beamte waren, mussten sie natürlich ihren Verdienst auf diesen Zoll draufschlagen. Und darin war er ziemlich gut. Er verdiente sich eine goldene Nase, dieser Zachäus. Eine kleine, aber eine goldene. Aber er war auch so eine Schlüsselperson für diese Stadt. Allerdings keine gute. Denn die Menschen litten unter diesen überteuerten Steuern, Zollbeträge, die er verlangt hat. Wenn man damals so das Unwort des Jahres hätte suchen und wählen können, wäre Zöllner wahrscheinlich ganz vorne mit dabei gewesen. Das wäre ja so, als wenn wir morgen aufs Rathaus gehen und uns neuen Personal was beantragen, dann kostet er laut Gebührenordnung 28,80. Nun stellt sich aber der freundliche Beamte oder Beamtin hin und sagt: Ja, ich brauche 200 Euro, weil ich muss mir das Haus an dem Meer, meine zwei Pferde und meine drei Autos bezahlen. Deswegen müsst ihr ein bisschen mehr bezahlen. Im Prinzip so könnte man sich das vorstellen. Und wenn man sich so die Geschichte anguckt, und ich stelle mir vor, oder ich weiß es, ihr kennt die Geschichte eigentlich in- und auswendig, was könnten die Kernaussage von dieser Geschichte sein? Natürlich könnte ein erster Punkt sein, wir suchen mal bei Jesus, wir schauen mal genau auf Jesus in dieser Situation, wo es nämlich heißt, dass Jesus Halt macht bei diesem Zachäus. Es ist schon bemerkenswert, weil wie ruiniere ich mir meinen Ruf? Ich muss eigentlich in den falschen Vierteln der Stadt mit den falschen Menschen mich begeben oder abhalten oder betreffen und dann sehen sie alle, was für einen schlechten Ruf ich habe. Und Zachäus war definitiv eine schlechte Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt. Aber Jesus, dem scheint es in dem Moment nicht zu stören, dass Zachäus eigentlich auf der Beliebtheitsskala ganz, ganz unten steht. Aber das, liebe Geschwister, das ist nicht mein Punkt von heute. Ein zweiter Punkt, wenn man sich die Geschichte anschaut, könnte man bei Zachäus genauer hinschauen, denn es ist ja eigentlich vielschichtiger, als man denkt, so auf den ersten Blick. Weil er möchte ja letztendlich Jesus sehen. Er will. Und da ist etwas in ihm, das nach Jesus fragen lässt. Also irgendwas bewegt in ihm, dass er sagt, hey, du musst diesen Mann sehen. Und er macht sich sogar auf den Weg und klettert auf den Baum, um diesen Jesus sehen zu können. Also da oben im Baum war er gut versteckt. Weil er traute sich natürlich auch nicht in die Menge hinein, weil er so unbeliebt war. Abgesehen, er war klein, aber... Denn hinter den Blättern von dem Baum war er gut versteckt und keiner konnte ihn sehen. Und man könnte ja auch das so denken, dass man sagt, ha, von der Ferne schaue ich mir das Ganze mal an. So dieses Christliche, dieses Besondere, was Jesus an sich hat, das schaue ich mir mal an. Und vielleicht geht es uns ja auch manchmal so, dass wir hier drin sitzen und denken, ha, ganz vorne möchte ich nicht sitzen. Ich schaue es mir lieber mal von weiter hinten an. Aber man könnte ja auch sagen, sein Körper ist im Baum versteckt, aber seine Seele ist offen. Aber auch das ist nicht mein Punkt für heute Nachmittag. Man könnte einem dritten Punkt nachdenken, wo Jesus und Zachäus sich begegnen, weil Jesus tut ja da tatsächlich Erstaunliches. Er bleibt stehen, er sieht hinauf. Er schaut ihn an und ruft Zachäus bei seinem Namen. Er lockt ihn vom Baum herunter und, was mir sehr sympathisch ist, er lädt sich zum Essen ein. Ausgerechnet bei diesem Gauner. Und ebenso erstaunlich, Zachäus hockt ja in seinem Baum. Er sieht ihn, er hört ihn, wie er Jesus ihn ruft und zögert keine Sekunde und klettert herab und nimmt Jesus mit bei sich auf. Und manchmal denke ich mir und stelle mir das so vor, das wird uns erzählt in dieser Geschichte oder in ganz vielen Geschichten der Bibel, damit wir verstehen, wie Gott ist. Alles, was Jesus tut, geschieht, damit wir wie durch ein Fenster schauen und letztendlich Gott am Werke sehen. Wir schauen wie durch ein Fenster und schauen Gott bei seiner Arbeit zu. Genau deswegen macht Jesus solche Dinge. Und Jesus nennt ihn ja auch nicht einen Gauner, obwohl wir eigentlich sicher sein könnten, dass es so war und dass Jesus ja auch Bescheid wusste. Nein, Jesus nennt ihn eigentlich einen Sohn Abrahams. Also wir könnten sagen, ein Kind Gottes, ein Mensch, der Gott am Herzen liegt. Seltsam, oder? Aber auch irgendwie berührend, emotional. Aber auch damit möchte ich nicht euch langweilen und mit euch darüber nachdenken. Man könnte auch darüber nachdenken über den vierten Punkt in der Folge dieser Begegnung. Weil Zachäus krempelt ja sein ganzes Leben um. Er sagt, ich gebe die Hälfte meines Besitzes den Armen. Und ich erstatte es jedem vierfach zurück, den ich betrogen habe. Also so, wie das Gesetz will. Und das Beeindruckende ist ja wirklich darin, dass ihn Jesus nicht mal dazu auffordern muss, dass er das tut, sondern er macht es von sich aus. Und wir wissen, Jesus hat kein Problem, das Thema Geld anzusprechen. Aber hier, kein Wort. Und das beeindruckt mich. Zachäus tut dies von sich selbst. Das ist alles, was er tut, ohne dass er es auch irgendwie besonders schmerzhaft klingt. Zachäus scheint geradezu es mit einer leichten Hand weiterzugeben. Was vielleicht eben noch sein größter Schatz war, gibt der Herr. Mit ganz leichter Hand. Und ich glaube tatsächlich, da zeigt es mir ein tiefes Geheimnis. Weil Zachäus hat sein ganzes Leben lang geglaubt, er könnte seine Seele mit seinen Sehnsüchten, mit noch mehr Gewinn und mit noch mehr Erfolg füttern. Wie so eine offene Schale ist seine Seele gewesen und hat alles reingestopft, was kam. Geld, Erfolg, Ruhm. Alles, was er gedacht hat und erhofft hat, das hilft ihm. Und jetzt? Jetzt geschieht es, dass Jesus bei ihm einkehrt, in sein Haus, in sein Innerstes. Und plötzlich erleidet dieses Geld eine riesige Inflation. Also die Tatsache, dass Gott ihn, diesen verhassten, isolierten, geldgierigen, kleinen Mann liebt, als sein Kind annimmt und zu ihm nach Hause kommt, ich glaube, das ist mehr, als Zachäus ertragen kann. Und nicht aus schlechtem Gewissen oder unter moralischem Druck von Jesus aus, nicht als Versuch, vielleicht noch auf eine andere Art und Weise etwas sich zu verdienen, was er vielleicht mit Geld gar nicht kaufen kann. Nee, aus tiefer Freude gibt es. Aus einer unendlichen Befriedigung, aus reinem Glück, mit leichter Hand. Also einfach weg damit. Er schreibt seine Schecks ohne zu zögern. Er räumt sein Konto ohne ein Gefühl des Bedauerns leer. Und er fragt auch mal nicht, muss ich mein Geld jetzt opfern? Er fragt sich auch nicht, wie viel dürfte ich denn wohl behalten? Er fragt, wer will ich denn ab jetzt sein? Wer bin ich denn als Abrahams Sohn, als Kind Gottes? Wer will ich sein und wie lebe ich ab jetzt? Hey, das ist so eine spannende Geschichte und allein darüber sollten wir uns mal Gedanken machen, aber nicht heute Nachmittag. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, über den Punkt, was passiert am Tag 1 nach dem Besuch von Jesus bei Zachäus? Tag 1 nach diesem merkwürdigen Ereignis, das die Menschen bis tief in die Nacht beschäftigt hat in Jericho. Irritiert waren die einen, die nicht wussten, was da geschieht, denn sie haben ja gedacht, Jesus ist ihr Fürsprecher, der Fürsprecher der Armen. Aber was will er denn bei diesem Zachäus? Und vielleicht waren die anderen bestätigt, dass sie schon immer wussten, dass Jesus eine komische Person war, der sich immer mit den Falschen abgibt. Und vielleicht sogar die Dritten, die verärgert waren, weil sie immer über den Glauben und über die Moral gewacht haben. Und das ging bis tief in die Nacht. Und dann am nächsten Morgen, als Jericho aufwacht, da war nichts mehr wie zuvor. Es hat sich alles verändert. Und genau das ist mein Punkt für heute Nachmittag. Jesus hat eine clevere Wahl getroffen. Er hat die gewaltige Kraft der Liebe Gottes an einem sehr, sehr schwierigen Beispiel demonstriert. Denn dieser Zachäus ist zugleich ein Hebel für diese Stadt Jericho, um sie zu verändern. Also Jesus hat sich genau den Richtigen rausgesucht. Also was geschieht ein Tag danach, nach dieser Begegnung? Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Ein Familienvater findet Geld in seinem Briefkasten, Geld, das er an der Zollstation hatte lassen müssen. Und plötzlich treten ihm Tränen in die Augen, denn er kann jetzt endlich die Operation für seine Frau bezahlen. Oder ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor seiner Tür, Geld, das er bei Zachäus in den Rachen gestopft hatte. Und er weiß nicht, wie ihm wird, weil jetzt kann er Material kaufen, produzieren und seine Ware verkaufen. Oder ein Gemüsehändler kommt an die Stadt gefahren und denkt sich, jetzt muss ich bei diesem Mann Zoll bezahlen. Aber dann hört er plötzlich, wie niedrig der Zoll heute ist und traut seinen Ohren nicht. Denn jetzt kann er sein Gemüse und sein Obst zu vernünftigen Preisen verkaufen. Und so tritt ein Dominoeffekt ein. Denn eine alleinerziehende Mutter kommt zum Markt hoffnungslos, denn die Preise sind wie immer überteuert. Und das Geld wird nicht reichen, aber dann sieht sie die Preisschilder des Gemüsehändlers und ihr Herz macht einen Sprung, weil sie weiß, ihre Kinder werden satt. Oder die örtliche Polizei wundert sich, an diesem Tag gibt es keine Schlägerei am Stadttor oder kein Einbruch. Die Kriminalität und die Armut nimmt rapide ab. Der örtliche Lehrer muss plötzlich noch Stühle in den Klassenraum stellen, denn heute kommen die Kinder zur Schule und müssen nicht arbeiten gehen in einen Steinbruch. Oder der Stadtrat beruft eine Sondersitzung ein, denn plötzlich Überschuss an Einnahmen wird es möglich sein, endlich die stinkende Kloake zu entfernen und zu sanieren. Und am Ende des Tages, so stelle ich mir das vor, ist das Gasthaus einfach voll, übervoll. Die Menschen wissen noch nicht, ob sie diesem Frieden trauen können, aber sie müssen darüber reden. Hey, da war dieser Jesus da und er hat etwas total Verrücktes getan. Und plötzlich stellt dieser Zachäus alles auf den Kopf, unsere ganze Welt. Alles wird anders. Und dieser Zachäus ist nicht mal dabei. Weil ich glaube, so weit geht es dann doch noch nicht. Ich stelle mir vielleicht vor, er sitzt im Schutz der Dämmerung unter seinem Baum und ritzt vielleicht in die Rinde noch und schnitzt in die Rinde noch das Datum rein und schaut hinauf und schmunzelt. Und ich glaube, er wird sehr gut schlafen können ab diesem Tag an. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Und das, glaube ich, meine Lieben, das ist die Kernaussage dieser Geschichte. Man könnte sagen, das Reich Gottes ist nach Jericho gekommen und eine ganze Stadt steht Kopf. Und ich erzähle die Geschichte heute hier, weil ich glaube, dass wir darüber nachdenken wollen und müssen, in welcher Welt wir denn leben wollen. Alles anders, so könnte man es sagen. Weil wir erwarten doch, jeder von uns in einem Gottesdienst, dass sich was in unserem Leben und in unserer Gesellschaft durch unseren Glauben verändert. Und beides sehen wir hier an Zachäus. Da ändert sich ein Leben und es wandelt sich eine ganze Stadt. An seinen besten Tagen hat dieser christliche Glaube immer beides im Sinn. Da ändert sich ein Herz und da ändern sich damit die Verhältnisse. Und genau da sucht manchmal dieser Jesus sich solche Schlüsselpersonen aus, bei denen er um ihr Herz kämpft. Und dann ändern sie die Verhältnisse und kämpfen gegen Sklaverei und Korruption, ringen um Frieden, stellen Geld bereit für das, was am nötigsten ist. Und genau das ist das, was, glaube ich, unser christlicher Glaube bewegen kann. Darf ich euch mal was fragen? Habt ihr noch Träume? Also jeder für sich persönlich. Habt ihr noch Träume? Man könnte auch sagen, habt ihr Visionen? Träume ich nicht noch von großer Freude in meinem Leben und von der Kraft, die die Verhältnisse vielleicht auf den Kopf stellt? Ich habe im Internet einen Kabarettabend gefunden, wo es genau darum geht, weil genau dort stellt der Kabarettist genau diese Frage. Träumen Sie noch? Und ich lese kurz vor, was er sagt. Er sagt Folgendes: Wir werden doch narkotisiert. Wir gewöhnen uns daran, dass es eben so ist, wie es ist. Wir gewöhnen uns an Bilder voller Gewalt. Wir gewöhnen uns daran, dass Fremde nicht willkommen sind. Wir gewöhnen uns daran, dass die einen immer mehr Geld an sich raffen, während andere gerade noch das Nötigste haben. Wir gewöhnen uns daran, dass die Chancen von Kindern vom sozialen Stand der Eltern abhängig sind. Wir gewöhnen uns daran, dass am Rande die Menschen nicht mehr mitkommen. Wir gewöhnen uns daran, dass Sex zur Ware wird, unpersönlich, ohne Tiefe. Wir gewöhnen uns daran, dass die Alten in den Heimen vereinsamen. Wir werden narkotisiert. Narkotisiert mit beruhigenden Worten aus dem Mund unserer Politikern. Mit flachem Gefühlskitsch im Fernsehen und mit Spielzeug. Stellen Sie sich mal vor, es soll ein iPad geben, das unterwassertauglich ist und unser Kanzler hat dieses iPad schon und genießt es am Meer, endlich mal unter Wasser seine E-Mails zu checken. Das ist genau das, was ihm noch gefehlt hat. Wir werden narkotisiert. Oder träumen wir noch von Lebensveränderungen und Gesellschaftswandel? Und selbst wenn, wie soll das gehen? Ich möchte heute sagen, welchen Beitrag unser Glaube, unser christlicher Glaube dazu tun und liefern kann. Was tut er, damit es eben Dinge nicht einfach so weitergehen? Und eins weiß ich garantiert, zu 100%, unser Glaube narkotisiert nicht. Man könnte ja denken, so Religion als Opium, Religion als Schlafmittel, als lampfrommes Hinnehmen der Verhältnisse oder halt vertrösten auf den Himmel. Nein, Geschichten wie die von Zachäus wecken doch eigentlich viel mehr Sehnsucht in mir. Es könnte doch vieles anders und neu werden. Ein Mensch verändert sich, sogar vielleicht einer, der an einer Schaltstelle sitzt und plötzlich gerät alles in Bewegung. Wir müssen nicht gleich den Himmel auf Erden schaffen, aber wir spüren, da geht was. Unser Leben kann reicher sein als der Besitz von einem schönen Spielzeug. Wir selbst können andere werden und wir können mithelfen, dass sich die Verhältnisse ändern. Und das alles aus purem Glück, beschenkt von unserem Gott, da hält uns nichts mehr. Auch kleine Leute können Großes bewegen. Und genau da habe ich mich gefragt, an dieser Stelle, wo wir vielleicht diesem Zachäus ähneln. Also eins weiß ich, wir sind alle sympathischer als dieser Zachäus, ja, am Anfang der Geschichte, aber wir ähneln ihn an einer Stelle. Er sitzt da vielleicht auf Halbdistanz, er ist nicht dagegen, aber auch sonst wäre er ja nicht gekommen, aber er hält vielleicht Abstand und ist ein bisschen scheu. Er will sich auch vielleicht nicht vereinnahmen lassen, vielleicht geht es euch ja ähnlich, so in diesem Moment. Aber andererseits sehnst du dich nach dieser Gemeinschaft, nach diesem, was Jesus mehr hat, was dir vielleicht fehlt. Und vielleicht sitzt du auch genau deswegen heute hier, weil dich dieser Jesus irgendwas in dich bewegt und deswegen bist du heute hier. Es könnte sich auch so vorstellen, wie wäre es denn, wenn Jesus heute zu dir sagen würde, hey, ich möchte heute bei dir Gast sein. Würdest du dich nicht freuen? Würde es dir nicht gefallen, Gott mal als Gast zu haben? Und wir müssen nicht mal vom Baum klettern. Und vielleicht denkst du, ja, naja, also eher vielleicht nicht. Aber warum denn nicht? Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich möchte nur sagen, das ist es, worum es am Ende des Tages geht. Nicht um etwas Moral, nicht um etwas Kirche. Es geht darum, dass Jesus bei dir vorbeikommen möchte und schaut dich an, ohne Urteil, ohne Verachtung. Und er kennt dich bei deinem Namen. Und er sagt, hey, heute muss ich bei dir einkehren. Und dann bringt er genau das mit, wo du dir vielleicht jahrzehntelang danach gesucht und ersehnt hast. Heimat, Herkunft und Zukunft, Trost, Festigkeit, Würde, Freude, Vergebung, loslassen können, zur Ruhe kommen, einfach lebensverändernd. Und genau das ist mein Punkt von heute. Wir träumen doch davon, dass sich unsere kleine Welt wandelt. Denn wenn immer, wo Jesus aufgenommen wird, der bekommt neue Ideen, was er mit seinem Leben anfangen kann. Und da muss man nicht nachhelfen. Das kommt auch nicht aus einem schlechten Gewissen oder von einer komischen Moral, sondern aus einem frohen Herzen. Und genauso stelle ich mir das vor, dass ein Kaufmann in eurer Stadt, in meiner Stadt, Jesus begegnet und dann bietet er einem Asylbewerber ein Praktikum an. Oder ein Lokalpolitiker setzt alles dafür ein, dass es Orte gibt, an denen Arme in der Stadt mit Würde behandelt werden, wenn sie eben Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Oder eine Gruppe von Geschäftsleuten tun sich zusammen und sorgen dafür, dass in der Kindertagesstätte eine Erzieherin mehr eingestellt wird als vorher. Oder am Wochenende sanieren sie in Eigenarbeit den heruntergekommenen Spielplatz. Oder eine Anwältin vertritt Menschen aus dem Iran oder aus Afghanistan vor Gericht, wenn es um Bleiberechte geht. Oder ein paar Studenten besuchen die Alten in den Pflegeheimen. Oder eine Lehrerin organisiert Lesekurse für Erwachsene, die nicht richtig lesen können. Oder ein paar Musiker machen eine Musikschule auf für Kinder, deren Eltern die Gebühren nicht zahlen können. Also Jesus kommt in unsere Stadt, ruft Menschen von den Bäumen und die Stadt ist an dem Tag nicht mehr dieselbe. Also das Reich Gottes nähert sich auch unserer Stadt. Noch nicht der Himmel auf Erden, das überlassen wir Gott, aber ein Vorgeschmack einer Welt, die wieder so wird, wie Gott sie haben will. Also wir sind ein bisschen wie Zachäus, nochmal für sympathischer, aber ein bisschen ähneln wir ihm. Und da frage ich mich, bewegt es was in euch? Vielleicht für die eigene Seele? Vielleicht für ein Leben, das nicht genug hat an Spielzeug, das sich nicht narkotisieren lässt? Ich glaube, dieser kleine Mann aus Jericho lädt am Ende seines Lebens ein großes Leben. Und genau das möchte ich euch erzählen. Wir haben dieses Gen in uns. Wir wissen im Grunde, dass wir unser Leben auch verplempern können oder aber auch gleichgültig vielleicht an Not vorübergehen können und uns mit uns ganz uns selbst befassen. Wir haben das in uns, wir sind so, keine Frage. Aber an dem Tag, an dem Jesus bei dir vorbeigekommen ist oder vorbeikommt, der hat alles verändert. Wir, ausgerechnet wir, sind kein Sprich besser als alle anderen. Aber auch zu uns sagt er, bei dir will ich heute einkehren. Wir tragen dieses Gen in uns. Aber immer mehr, glaube ich, erahnt ihr und erahne ich, mit Jesus wird es anders. Mit Jesus kann es anders werden. In uns, aber auch um uns herum. Und wenn ich das so lese und höre und mir die Geschichte anschaue, dann spüre ich in mir, ich möchte mehr davon. Ich möchte so viel mehr davon. Und du vielleicht auch? Ich bete noch mit uns. Und genau dafür möchte ich beten, Jesus, dass du uns die Sehnsucht in unserem Herzen nicht nimmst, sondern dass sie immer größer wird. Größer nach Veränderung, größer nach ein Leben, wie es dir gefällt. Und danke, dass du da auch immer wieder in uns hineinsprichst und uns auch Menschen über den Weg schickst, die uns daran erinnern, dass eben du Leben verändern kannst. Danke, dass du unser Leben verändert hast und dass du schon in vielen unserer Leben hineingesprochen hast. Danke, dass wir aber nie satt werden wollen danach, dass du in uns lebst. Amen.